Bevor ich die Bibel aufschlage, das mache ich dann auch, möchte ich euch erst eine kleine andere Geschichte erzählen. Vielleicht kennt ihr die auch. Ich glaube, viele, die im Deutschunterricht gut aufgepasst haben, kennen die. Jedenfalls war das zu meiner Schulzeit so. Das ist eine Geschichte vom Herrn Koiner. Und der Dichter Bertolt Brecht hat davon erzählt, hat so ganz kleine Geschichten geschrieben. Der Herr Koiner, der wird auch Herr K. genannt, also Herr K. Punkt. Und dieser Herr Koiner erlebt ganz interessante Sachen. Zum Beispiel hat er einmal Folgendes erlebt, erzählt Bertolt Brecht. Er erzählt, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich ja gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Ja, ihr kennt die Geschichte vielleicht. Herr K. erbleichte, weil jemand ihm gesagt hat, Sie haben sich ja gar nicht verändert. Manch einer, der nicht Herr K. wäre, würde sagen, oh toll, ich bin noch fit geblieben, man sieht mir meine Jahre gar nicht an. Herr K. hat nicht so gedacht. Herr K. war erschrocken, er hatte nämlich etwas Wesentliches begriffen. Er hat begriffen, wir können gar nicht leben, ohne uns zu verändern. Und wenn uns jemand sagt, Sie haben sich ja gar nicht verändert, dann kann das auch heißen, du hast dich gar nicht entwickelt. Du bist ja immer noch da, wo du vor 2,5 Jahren warst. Willst du das wirklich? Oder willst du weitergehen in deinem Leben und genau diese Fülle ausschöpfen, von der wir gehört haben? Ich meine, dass Jesus von uns, ist jetzt so ein Einschub von den Worten, die ihr hier gerade hattet, dass Jesus für uns immer Fülle hat, er ist immer derselbe. Aber er verteilt diese Fülle und wenn wir etwas empfangen haben vor 2 Jahren, wenn wir gelernt haben, darin zu wandeln, ist das super, wir können Gott preisen. Wenn wir aber sagen würden, was ich vor 2 Jahren hatte, das war das, womit ich jetzt lebe, dann haben wir die Fülle schon wieder verloren. Denn Gott hat Fülle für jeden neuen Tag. Er hat Fülle für jede neue Situation. Und er möchte, dass wir sie in jeder Situation neu empfangen. Und so werden wir auch verändert, weil wir immer mehr von ihm begreifen, bekommen, in unser Leben aufnehmen können. Ja, das war ein kurzer Einschub, nicht geplant, aber eure Worte fand ich eben so stark. Herr K. wollte sich verändern. Und wir als Kinder Gottes, ich glaube, wenn ich euch so höre und sehe, ihr wollt euch auch verändern, ich will das jedenfalls und ich glaube, ihr wollt das auch. Und zu einem Leben mit Jesus Christus gehört eines nicht dazu, nämlich Stillstand und Stagnation. Bei kleinen Kindern ist das noch alles klar, die verändern sich. Ja, man freut sich, wenn sie geboren sind, wenn die Zähnchen kommen, wenn sie das erste Mal zum Friseur geschickt werden, wenn sie laufen, wenn sie krabbeln, wenn sie springen, wenn sie Fußball spielen, da ist das alles klar. Veränderung gehört dazu. Wenn man erstmal so 20, 30, 40 ist, dann, gut, dann merkt man auch, Veränderung gehört dazu, aber dann ist das oft nicht mehr so sichtbar. Das Leben, auch geistliches Leben, immer auf Veränderung angelegt ist, immer auf Weiterentwicklung, immer auf ein neues Leben aus der Fülle. Und dass Gott dabei ist, unser ganzes geistliches Leben lang mehr zu offenbaren, wie wir aus dieser Fülle leben können. Er wünscht sich Menschen, er wünscht sich Gemeinden, die sagen, ja, wir wollen diese Fülle. Denn dieses sich nicht verändern, nicht stillstehen, das gilt natürlich für unser geistliches Leben. Und Gott hat so viel gute Veränderung parat für uns, das können wir uns gar nicht vorstellen. Da ist so viel da, was er von uns für uns hat. Ich kenne euch ja nicht so gut als Gemeinde, immer nur so ein bisschen, aber ich glaube, ihr streckt euch aus. Ihr streckt euch aus mit dieser Veränderung, sonst würdet ihr auch nicht für Erweckung beten. Und Gott freut sich so darüber und er möchte Veränderung immer weiter schenken. Und Veränderung heißt nie, dass das, was bisher war, nicht gut ist, im Gegenteil. Sondern Gott verändert immer weiter zum Guten hin, dass wir immer mehr nehmen aus dem Guten. Ein 3-jähriges Kind hat viel von den Eltern genommen, aber ein 12-jähriges hat noch mehr genommen, hat die Eltern noch kennengelernt, noch ganz anders. Und so möchte Gott, dass wir ihn immer noch anders kennenlernen, immer tiefer vertraut werden mit seinem Wesen, mit den Offenbarungen, die er uns schenkt, mit seinem Wort. Leben ist Veränderung, ist Entwicklung, auch im geistlichen Bereich. Die Frage, die uns oft umtreibt, ist aber, wie kann ich mich verändern? Gerade an den Punkten, wo es hart wird, wo ich an alte Gewohnheiten stoße oder wie kann ich mich verändern lassen. Und eins möchte ich gleich sagen, auch wenn ich gleich den Bibeltext vorlese. Ich glaube, dass es in uns Menschen, gerade in unseren Christen, so zwei Pole gibt. Wir wünschen uns Veränderung. Wir wollen vertrauter werden mit Gott. Wir wollen, dass unser Charakter mehr dem Charakter Jesu entspricht. Wir wollen mehr Mut haben, wenn wir auf die Straße gehen, um weiterzugeben. Wir wollen mehr geistliche Sensibilität haben für die Menschen, die bei uns Rat suchen. Wir wollen mit schlechten Angewohnheiten fertig werden. Wir wollen Veränderung. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, in den meisten Menschen steckt auch eine gewisse Angst vor der Veränderung. Denn wenn Gott anfängt, uns zu verändern, dann tut es auch manchmal weh. Er will uns in was Neues hineinführen, da müssen wir Altes hinter uns lassen. Er möchte an schwachen Stellen arbeiten, da müssen wir die angucken und zulassen, dass er uns da berührt. Also Veränderung kann auch mal unbequem sein oder oft. Wir müssen vertraute Beziehungen hinter uns lassen. Damit meine ich nicht, dass wir sie abbrechen müssen. Aber ich denke zum Beispiel an Hauskreise. Die Beziehungen sind so schön, dann kommen neue Leute. Und natürlich verändern sich die Beziehungen, aber die neuen sollen auch in diese liebevollen Beziehungen des Kreises hineinwachsen. Also weitergehen heißt auch immer etwas anderes, was vielleicht wirklich gut war, loslassen und in was Neues, Gutes hineingehen. Aber das Loslassen, das, was wehtun kann, das Vertraute verlassen, das ist uns Menschen so oft unbequem. Ich denke da oft an ein paar alte Pantoffeln, ne? Kennt ihr diese Treter, Birkenstocks oder was auch immer? Wenn man die anderthalb Jahre, zwei Jahre hat, dann haben die sich so dem Fuß angepasst, da schlüpfst du rein und merkst das gar nicht. Das ist so bequem, aber du kannst in diesen Pantoffeln schlurfen und irgendwie gehen. Du kannst aber nicht springen und keinen Salto machen und nicht über die Mauer hüpfen. Versteht ihr? Unsere alten Gewohnheiten sind angenehm. Unsere alten Verhältnisse sind angenehm und auch wirklich nicht immer schlecht. Aber irgendwann passen sie nicht mehr. Und wenn wir mit Gott über Mauern springen wollen, dann brauchen wir neue Schuhe. Dann müssen wir aus den alten Pantoffeln raus. Und dein Ja zur Veränderung heißt raus aus den alten Pantoffeln. Ja? Nichts gegen spezielle Schuhe, aber so habt ihr das jetzt auch nicht gehört. Und wenn wir dann diese Veränderung wollen, dann gibt's eine sehr weltliche Methode. Die weltliche Methode heißt gute Vorsätze. Und das Ergebnis ist, dass das meistens scheitert, es sei denn, ihr seid sehr willensstark. Ich habe gelesen, dass eine Frau im Alter von, ich weiß nicht, 30, 40 mindestens oder schon früher, hat sie im Schnitt 11 Versuche hinter sich, eine Diät zu halten. Wenn sie 11 Versuche hinter sich hat, sind vermutlich 10 gescheitert. Bei Männern sind es übrigens nur 4 Versuche. Ich weiß nicht, ob die Männer generell schlanker sind oder mehr zufrieden mit ihrer Figur, ist auch jetzt nicht die Frage. Aber Leute, gute Vorsätze sind es meist nicht. Und das Gute ist, dass die Bibel einen anderen Ansatzpunkt der Veränderung beschreibt. Und um diesen Ansatzpunkt soll es in dieser Predigt gehen, nämlich unter dem Thema, wie gelingt Veränderung? Wie gelingt das geistlich, dass wir nicht erbleichen, sondern uns verändern und die Leute zu uns sagen, oh, du hast dich aber verändert. Und wir sagen, ja, Halleluja. Wie kann das gelingen? Ich möchte dazu was vorlesen aus 2. Korinther 3, 18. Das ist nur ein Vers, der ist aber in sich. Da sagt Paulus, 2. Korinther 3, 18. Paulus sagt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Ah, das ist ein starker Vers, da sind mindestens 4 Punkte drin. Leute, da heißt es, wir schauen mit einem aufgedeckten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Da ist die Rede vom aufgedeckten oder vom enthüllten Angesicht, von der Herrlichkeit des Herrn, die wir wie in einem Spiegel anschauen. Das ist die Rede von einem Spiegel. Eine andere Übersetzung sagt, wir sehen mit enthülltem Angesicht, spiegeln wir die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und dabei werden wir verklärt oder umgewandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da ist ein Spiegel, Da ist ein enthülltes Angesicht, da ist Umwandlung, also Veränderung. Und die geht nicht vom Schlechten zum Guten, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist das Programm, wie Gott in uns Veränderung hervorbringen möchte, im Einzelnen oder in ganzen Gemeinden und unter allen seinen Kindern. Und ich möchte mit euch diese vier Punkte kurz durchgehen. Das erste, ich lese doch mal den Vers. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das ist echt ein dicker Vers, kannst du ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. Sind ihr Studenten? Theologiestudenten? Nee? Hätte ja sein können. Fangen wir mal an mit dem enthüllten Angesicht. Warum schauen wir die Herrlichkeit des Herrn mit enthülltem Angesicht? Diese Stelle ist euch vielleicht vertraut, die nimmt Bezug auf 2. Mose 34 im Alten Testament. Mose hatte gerade die 10 Gebote neu empfangen, auf 2 neuen Steintafeln eingemeißelt. Die ersten Tafeln hat er ja weggeworfen, weil das Volk so gesündigt hatte mit dem goldenen Kalb. Aber Gott ist großmütig. Mose steigt wieder auf den Berg, bringt 2 Steintafeln mit und Gott schreibt dann neu diese 10 Gebote auf. Mose ist länger auf dem Berg. Mose hatte dort Vertrautheit, Beziehung, Gespräche mit Gott. Und wer sich auskennt im Alten Testament, weiß, dass sowohl von Mose wie von Abraham gesagt wird, dass sie mit Gott redeten wie mit einem Freund. Es heißt in 2. Mose 33, 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Stellt euch vor, wie ihr am liebsten mit eurem Freund, mit eurer Freundin reden würdet. Wie vertraut, in was für einer angenehmen Situation. Das kann man mit Gott erleben. Das hat Mose mit Gott erlebt. So hat Gott mit Mose geredet und dabei ist was ganz Interessantes passiert. Während Gott mit Mose redete, fing Moses Gesicht an zu strahlen, zu glänzen. Und so heißt es dann in den Versen 29 bis 30, Mose wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. 2. Mose 34, 29 bis 30. Ja, das war komisch, du lachst, ne? Stellt euch das vor, einer von euch, da glänzt auf einmal das ganze Angesicht wie Licht, ganz hell und strahlend. Wenn du sagst, oh, was ist denn jetzt los? Was ist mit dir? Wir würden vielleicht auch ein bisschen Angst kriegen, weil das überirdisch ist, im eigentlichen Sinne überirdisch, weil etwas von der Herrlichkeit Gottes dann auf unserem Gesicht liegt. Und Herrlichkeit heißt Licht, Glanz, Reinheit, Schönheit, diese Merkmale der anderen Welt bei Gott, die auf dem Gesicht des Mose. Wundert ihr euch, dass die Israeliten Angst hatten, sich ihm zu nahen? Kann er schon verstehen? Aber so sollte es ja nicht sein. Der Glanz macht ihnen anscheinend wirklich Angst. Das war zu überirdisch, zu göttlich. Und Mose hat dann sein Gesicht mit einer Decke verhüllt. Das lest ihr auch kurz über unserem Predigttext in 2. Korinther 3, 7. Da heißt es nämlich, dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht. Deswegen hat er sein Gesicht dann verhüllt. Übrigens nicht nur deswegen. Wenn ihr weiterlest, gibt es noch einen Grund, dass er sein Gesicht auch verhüllte wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Also dieser Glanz von Mose ging wieder weg und dann sah Mose wieder aus wie ein normaler Mensch. Und irgendwie war ihm das auch ein bisschen komisch, das Wechsel, ne? Da scheint er so göttlich fast und dann ist er wieder ganz normal. Er hatte die Decke auch vor seinem Angesicht, weil er wohl nicht wollte, dass Leute sehen, dass diese Herrlichkeit auch wieder wegging. Und Paulus macht eines deutlich, bei Mose ging sie weg. Aber wenn wir vor Gott mit aufgedecktem Angesicht stehen, die Herrlichkeit, die wir widerspiegeln, die geht nicht wieder weg. Warum? Weil wir Kinder des neuen Bundes sind. Weil Jesus alles getan hat, weil wir mit Jesus schon versetzt sind geistlich in das Reich Gottes, weil wir mit Jesus mitherrschen in der Himmelswelt, weil wir Erlöste sind, weil wir in einem neuen Leben wandeln, schon jetzt ewiges Leben haben. Also bei uns geht die Herrlichkeit nicht wieder weg. Die ist natürlich nicht so sichtbar, ja. Jemand kann toll strahlen nach einem tollen Lobpreis oder so, aber unser Gesicht bleibt normalerweise normale Gesichtsfarbe, aber das macht nichts. Innerlich ist die Herrlichkeit Gottes in uns und wir haben überhaupt keinen Grund, irgendetwas an uns verdecken zu wollen, auch von unserem Glauben oder so, weil es strahlt aus uns raus. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass von dem, was Gott uns geschenkt hat, an Erlösung, an Herrlichkeit, was weggeht. Nein, es bleibt da, die Herrlichkeit vergeht nicht mehr wie bei Mose. Leute, und das heißt für mich erstmal, wir dürfen unverhüllt vor Gott stehen, wir sollen unverhüllt vor Gott stehen, wir spiegeln ihn wieder, wir sollen unser Gesicht nicht verhüllen. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Für mich ist das erstmal auch eine Aufforderung von Gott, dass ich kommen kann, wie ich bin. Ich muss nichts verhüllen. Für mich ist das aber auch die Aufforderung von Gott, dass Gott sagt, verhüll nichts an dir, damit ich dich ganz erfüllen kann. Nimm keinen Bereich deines Lebens aus, sei offen vor mir und ich komme mit meiner Fülle immer neu und erfülle dich immer wieder neu, auch mit meiner Herrlichkeit. Ist im Grunde die Aufforderung, sei ganz ohne Angst, ohne Scham, lass mich an dich ran, dass du mich ganz widerspiegeln kannst. Und das ist der erste Schritt der Veränderung. Jesus an sich ranzulassen, diese Beziehung zu wollen, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wie er das macht, das ist bei jemand anders. Im Lobpreis, beim Spaziergang auf dem Berg, am See, im stillen Kämmerlein, keine Ahnung. Aber diesen Ort zu haben, wo Jesus mir so begegnen kann, wie ein Mann mit seinem Freund redet, wie Gott, der große Gott, mit seinen Töchtern redet, mit seinen Söhnen. Ohne etwas zwischen uns, wir können uns begegnen, wie wir sind. Und das setzt Veränderung in Gang. Lass uns alles wegnehmen, was wir vielleicht verdecken wollen für Gott. Wir können das wegnehmen im Gebet. Sagen, Herr, hier bin ich ganz mit allem, mit Haut und Haar und jeder Zelle und jedem Gedanken und jedem Gefühl. Alles soll in dein Licht und alles soll dich widerspiegeln. Und dann kommt etwas in Gang. Ich sage das so, dann kommt etwas in Gang, weil die Bibel das so sagt. Wenn wir nämlich so vor Gott stehen, dann schauen wir die Herrlichkeit wie in einem Spiegel oder wir spiegeln sie wieder und dabei werden wir verklärt in sein Bild, werden immer mehr wie er oder wie eine andere Übersetzung sagt, werden umgestaltet. Mir ist etwas aufgefallen, was ich hochinteressant finde. Das kommt aus der Körpersprache. Man spricht da, glaube ich, auch so von Spiegelneuronen. Vielleicht, das ist in uns Menschen angelegt, vielleicht ist euch das mal aufgefallen, ihr seid mit jemandem zusammen, mit dem ihr euch gut versteht, ihr habt eine innere Übereinstimmung, ihr sitzt dem gegenüber oder so halb schräg und nach ein paar Minuten ist Folgendes passiert. Ihr sitzt ziemlich genau in derselben Körperhaltung, vielleicht spiegelverkehrt. Also Deiner, wenn du jetzt da sitzt und hast dein rechtes Bein über das linke geschlagen und stützt dich hier auf und wir würden reden und hätten die Übereinstimmung, säß ich bald genauso da, vielleicht spiegelverkehrt. Das merken wir oft nicht. Guckt euch das mal an. Das wird erforscht. Das ist in uns Menschen drin. Was wir anschauen mit innerer Übereinstimmung, so reagieren wir auch, das übernehmen wir, ob wir es merken oder nicht. In der Körpersprache ist es eine bekannte Sache, wird leider auch ausgenutzt, klar, zu Marketingzwecken und so. Aber es ist doch interessant, jemand hat gesagt, das haben wir alle schon erlebt, unser Gegenüber gähnt und wir müssen automatisch auch gähnen. Jemand lächelt uns in der U-Bahn an und wir lächeln, ohne nachzudenken, zurück. Und wir nehmen oft die Position ein, die jemand hat, vielleicht spiegelverkehrt, mit dem wir übereinstimmen möchten, mit dem wir in einem tiefen Gespräch sind, ganz unbewusst. Übertrag das mal auf Jesus. Wenn ihr ihm anschaut mit aufgedecktem Angesicht, und er steht vor euch mit einem Gesicht voller Liebe, mit einem Blick auf euch und ihr schaut ihn an. Dann kommt diese Liebe in eurem Gesicht an und auch eine Liebe zu Jesus wächst. Und ihr spürt, da muss kein Vorhang mehr sein, ganz und gar nichts. Wie Jesus ist, kommt auf uns rüber, spiegelt zu uns rüber, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und es ist ein Gesetz des Lebens, sagt ein anderer Ausleger oder ein anderer Autor, dass wir werden wie die, auf die wir blicken. Wir werden wie das, was wir anschauen, das geht nämlich wirklich in uns rein, leider auch im negativen Bereich. Denkt an Werbeplakate, an Models. Wenn junge Mädchen das verinnerlichen, immer wieder angucken, wie ein Model aussieht, immer wieder, dann entsteht in ihnen der Gedanke, so will ich auch sein. Aber das führt dann dazu, dass sie unzufrieden werden mit sich, dass sie in eine Magersucht kommen, dass sie sich nicht akzeptieren können, wie Gott sie gemacht hat, mit nicht vielleicht ganz klassischen Zügen, aber total originell und schön. Also was wir sehen, das verändert uns, das prägt was in uns. Aber das ist ja nur ein schwacher Abklatsch, den die Welt nutzt. Die Wahrheit ist, wenn wir Jesus ansehen mit aufgedecktem Angesicht, dann werden wir mehr und mehr wie er. Und dann wollen wir mehr und mehr wie er werden. Und ansehen heißt, Zeit mit ihm verbringen, das Wort kennenlernen, es zu bedenken, in der Liebe Jesu baden, ihn anbeten, mit ihm reden, wie einmal mit seinem Freund redet. Also ich rede, es gibt zwei Orte, wo ich besonders gerne mit Jesus so ganz ungezwungen rede. Das eine ist bei einer Tasse Kaffee, ob zu Hause oder im Café. Und das andere ist beim Spazierengehen. Ihr habt vielleicht ganz andere Orte, aber das Ungezwungene, wie mit einem Freund. Und dabei werden wir verändert. Ja, darum geht es, dass wir das aufgedeckte Angesicht haben, dass wir Jesus widerspiegeln. Und jetzt kommt was dazu, wir werden nämlich verändert, wir werden umgestaltet, wir werden verklärt in sein Bild. Und hier ist etwas, wo es vielleicht auch erstmal wehtut. Wenn wir Jesus so ansehen, sein liebevolles Angesicht, sagt er nämlich so, schau mal, ich bin so, ich denke voller Hoffnung, voller Glauben, voller Vertrauen. Aber du guckst ganz leicht dahin, wo die Probleme auftauchen können. Ist okay, Jesus weiß auch, wo die Probleme auftauchen können, er sieht das auch, aber er sieht darüber hinweg, er sieht mehr als die Probleme. Und dann sagt er vielleicht, lass mich dein Denken verändern, schau mich an, wie ich denke, wie ich sage, alles ist möglich dem, der glaubt und ich bin mit dir alle Zeit, hab keine Angst. Also Jesus fängt an, in unserem Inneren was zu verändern und das wird uns auch bewusst. Manchmal tut das weh. Tut vielleicht weh, weil wir denken, oh Jesus, jetzt habe ich ja kapiert, was du willst. Ich habe so lange nicht kapiert. Was habe ich alles versäumt in meinem Leben? Tut weh, bring es zu Jesus, er macht das neu. Oder wenn er unser Denken korrigiert, wenn er sagt, du musst dir Buße tun, du hast gesündigt. Wenn er sagt, hör mal, mein liebes Kind, du hast die Neigung, dich immer zu verteidigen. Das brauchst du doch gar nicht, ich verteidige dich. Du sollst Gerechtigkeit bekommen, du sollst auch was sagen, was dran ist. Aber hör auf, aus diesen alten Mustern zu leben, der Dominanz oder der Selbstverteidigung oder der Opfermentalität, was auch immer. Wenn Jesus sowas anspricht, dann tut das weh. Wir müssen uns verändern. Wir wissen vielleicht nicht gleich wie. Wir wissen, wir schauen weiter auf ihn, aber jetzt brauchen wir auch noch Hilfe von Menschen. Oder Jesus macht uns dann klar, es wäre gut, wenn du dir andere Verhaltensweisen antrainierst, vielleicht mehr Pünktlichkeit, sag ich mir selbst. Vielleicht aufhören mit so einem Aufschieberitis, alles später machen wollen. Oder mit Klagen, aufzuhören, vor mir selbst wegzulaufen. Aufzuhören zu sagen, ich will doch nur meine Ruhe haben, Jesus schenkt mir ein gutes Leben, aber fordere mich nicht raus. Es sind ja alles so feine Sachen. Und ich weiß, dass wir vieles davon wirklich nicht wollen. Es kann sich aber einschleichen. Und wenn wir Jesus anschauen, dann kann das ja vorkommen. Und das tut manchmal weh. Aber die Aufforderung von Jesus ist, auch wenn es weh tut, der Schmerz ist kurz, aber die Freude durch die Veränderung, die hält an. Und da möchte er uns, glaube ich, ganz viel Mut machen. Stell mir das auch manchmal so vor, wenn eine Veränderung hervorgebracht wird, nicht durch unsere Willenskraft so, sondern so ganz natürlich durch Gottes Geist, dann ist das wie ein altes Blatt, was abfällt, wenn das Neue kommt. Kennt ihr die Hainbuchen? Das sind ja oft so Hainbuchenhecken, die haben diese goldbraunen Blätter. Und das Interessante ist, dass selbst im tiefsten Winter, die noch am Baum sind, in allermeisten Fällen, die fallen erst ab, wenn im Frühjahr der neue Spross kommt. Und ich glaube, so ist auch Veränderung bei Gott. Wenn wir Jesus anschauen, dieses alte, verwelkte Blatt, das mag da noch lange hängen. Und bei der Hainbuche länger als bei anderen Laubbäumen. Aber wenn das Neue kommt, dann fällt es runter, ohne Anstrengung. Du brauchst da nicht schieben und ziehen. Das geht wie von selbst. Und so setzt Jesus Veränderungsprozesse in Gang, wenn wir wollen, wenn wir sagen, ja, ich bin bereit, mit aufgedecktem Angesicht vor dir zu stehen. Und jetzt gibt's noch einen Punkt, und den finde ich fantastisch, nämlich wir werden verklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Nicht von etwas Schlechtem zu was Guten, sondern von einer Herrlichkeit zur anderen. Und ich sagte das schon, Gott will uns immer weiterführen, dass wir mehr empfangen, mehr ausleben können. Das ist in meinen Augen ein großes Vorrecht, eine große Würde. Und dieser Schmerz, den wir manchmal empfinden, hängt mit der Würde zusammen. Wir sind zu etwas so hohen berufen, dass Gott uns nicht einfach laufen lässt, sondern dass er uns einen Schmerz zutraut und zumutet, damit wir nachher umso mehr von ihm empfangen können, dass unser Leben umso mehr umgestaltet ist und bereit ist, alles zu nehmen, was Jesus Christus für uns hat, aus der Fülle, damit wir reifen, damit wir belastbar werden, damit wir viel weitergeben können. Und so glaube ich, dass es in jeder Lebensphase neue Entwicklungen gibt und wir mehr staunen über die Fülle Gottes. Diese Predigt ist eigentlich ein Appell, soll auch ein Zuspruch sein, aber auch ein Appell, ob wir immer wieder bereit sind, die Decke wegnehmen zu lassen, dass wir uns nicht verbergen müssen, nicht vor Gott, nicht vor Menschen, dass wir eine Freude immer wieder darin finden, ihn wiederzuspiegeln, diese Zeit mit ihm zu haben, wo wir automatisch seine Angewohnheiten annehmen, ist doch toll, ne? So die Angewohnheiten deines Vaters anzunehmen. Und dieser Vater ist Gott und der Bruder ist Jesus sozusagen. Dass wir bereit sind, dem nicht auszuweichen, auch wenn es mal weh tut, dass wir uns verwandeln lassen und wissen, es ist eine gute Verwandlung von einer Herrlichkeit zur anderen. Ich wünsche mir, dass keiner mehr uns irgendwann sagen muss, du hast dich ja gar nicht verändert, unser Gesicht bleich wird, sondern dass Gott sagen kann und vielleicht auch Menschen, du hast dich aber verändert. Ja, und unser Gesicht wird dann glänzen von einer Herrlichkeit von innen heraus, die nicht wieder vergehen wird. Und ich glaube, da möchte Gott uns mitnehmen und damit möchte er uns beschenken, auch aus seiner Großzügigkeit, die wir heute schon den ganzen Gottesdienst vor Augen haben. Amen.